Orientierung, das zwei Möglichkeiten hier prinzipiell kennengelernt, das MFSK, das dann als Weiterentwicklung zur OFDM führt und zur kodierten OFDM führt und die zweite Möglichkeit Kodierung durch Chipmuster. Den ersten Teil im OFDM haben wir bereits abgeschlossen, ich wiederhole es nur kurz. Wir haben mehrere orthogonale FSK-Verbindungen. Wir haben schon bei EFSK uns vorgestellt, das FSK-System als Überlagerung oder als Zusammensetzung von zwei On-Off-Keying-Systemen, also das 1-Bit und das 0-Bit. Jetzt haben wir entsprechend viel, viel mehr solche Überlagerungen hier, indem wir hier jeden einzelnen dieser vier Träger eine bestimmte Bitgruppe zuordnen. Ja? Wenn wir mehr Träger haben, kann man mehr Bits, also irgendein Symbol, ein Wort, ein Binärwort, einem einzelnen Träger übertragen oder als Information aufbringen. Dieser Träger wird während der Symbol da übertragen. Dann kommt die nächste Bitgruppe, wird entsprechend dieser Bitgruppe wieder ein Träger ausgewählt und der wird übertragen. Das heißt, jeder F1, F2, F3, F4 und so weiter hat mit einer bestimmten Bitgruppe zu tun. In Summe erhalten wir dieses leistungsdichte Spektrum. Ja, diese Dienste sind nur von meiner nicht perfekten Darstellung, das heißt, ich habe ähnliche Längen hier genommen und habe, das heißt, es muss hier so weitergehen. Ja. Das heißt, die stimmen oder nicht. So, das Spektrum von MFSK ist einfach, so wie wir das bei EFSK kennengelernt haben, die Zusammensetzung aus den On-Off-Keying-Systemen, das heißt, aufaddieren, Delta F. Delta F hat zu tun, welche Nullstelle ich aus dem roten Nulldiagramm nehme und dann entsprechend die beiden Randstücke, also 1 durch die Symboldauer jeweils 2-mal genommen. Das heißt, wenn ich das schon brav geometrisch zusammensetze, erhalte ich diesen Ausdruck für die Bandbreite. Die spektrale Effizienz, einfach eingesetzt hier, die Bandbreite von da genommen, erhalte ich hier diese spektrale Effizienz. Wie Sie sehen, wenn Sie das vergleichen, die spektrale Effizienz für MQAM, oder entsprechend MPSK-Systeme, da war das der LD von M, dann haben wir sozusagen den unteren, deren hier, das heißt den Nenner hier, als Änderung und als Korrektur in der spektralen Effizienz im Vergleich zu den konkurrierenden Systemen. So, die maximale spektrale Effizienz zum Beispiel im roten Nulldiagramm für ein N gleich 2, inklusive LD von M durch N plus 1. Also, wenn Sie ein N sehr groß ist, können Sie den N-Sat oder vernachlässigen. Das heißt, Sie haben mehr oder minder eine Reduktion oder eine Division durch das N-fache hier der spektralen Effizienz. Und das ist ja nicht immer ist ja kein kleiner Wert. Das heißt, das ist gewaltig im Vergleich zu den anderen Systemen. Ja. So, jetzt die zweite Variation, Modulationsart Kodierung durch Chip-Muster. Das heißt, ich kann bestimmte Muster hier vorgeben. Jedem Symbol entsprechend dann hier ein bestimmtes Muster und kann mir hier vorstellen, wie dieses Ganze dann funktioniert. Das heißt, ich zerteile mein Symbolintervall in kleinere Zeitabschnitte und lege hier mal willkürlich, es ist sogar sehr intuitiv gefunden worden, das erste Muster hier, ein bestimmtes Muster vor und eine bestimmte Vielzahl dieser Muster hier für eine bestimmte Symbollänge unter der Bedingung, dass jedes einzelne Muster, ich kann dieses natürlich auch als Signal betrachten, hier orthogonal sein muss. Oder entsprechend als Vektor dann, wenn ich mit 1, 0 oder 1, minus 1 hier belege als Komponenten eines Vektors, muss das orthogonal sein. Das heißt, ich habe hier zur Unterscheidung hier von Bits oder hier entsprechend dann, Bits ist immer irgendetwas, was ich mit dem Infobit verbinde, hier dann entsprechend, da ich das Symbol ebenfalls zeitlich unterteile in kleine Zeitabschnitte hier, die Unterscheidung oder das Wort Chip gewählt. Ja, das heißt, ich setze sozusagen in Form von Chips meine Zeit zusammen, die ich hier habe, und zwar in rechteckiger Form hier, also 0 return to 0, das einfachste Kurvenform hier, über die Symboldauer. Also nicht überlappende Chips, die ich irgendwie zusammenfüge. Das nächste Signal setze ich wieder irgendwie zusammen und die Bedingung ist hier, dass mehr oder minder die Orthogonalität herrschen. So, die maximale spektrale Effizienz, die sich hier ergibt, ist, wenn ich die Infobits hineinfüttere, das heißt K-Infobits hier, dann habe ich hier K Dur M. Ja, das heißt, das ist unsere alte Formel, die wir hier kennen. LD von M durch M und dann hier der LD von M. Das heißt, K-Infobits bestimmen halt hier die Auswahl eines Symbols, aber hier K durch M. So, wie schaut diese orthogonale Symbolfolgenfamilie für M gleich 8 aus? Das ist diese, die hier mehr oder minder heuristisch gefunden wurde, schon relativ alt ist, irgendwo in den Zeitraum 1955 oder so. Irgendwo in diesem Zeitraum wurde diese gefunden für Space-Applikationen. Ja, wurde im Jet Propulsion Labs in Pasadena gefunden, hier um also Deep Space Missions Bilder, zwar für Telemetrieanwendung, Bilder auf die Erde zu senden. Im Wesentlichen war das Mariner-Projekt, das ich dann auch später noch hier vorstellen werde, nur was dort verwendet wird, damit Sie eine Anwendung sehen dafür und vielleicht ein bisschen motivierender ist, sich diesen zu widmen. So, das heißt, Sie haben hier 8 solche Folgen, ja, die immer aus Fundamentalimpulsen bestehen. Einzelnen Fundamentalimpuls wird das Chip bezeichnen. Ja. So, das heißt, wenn ich hier Orthogonalität haben möchte für 8 verschiedene Funktionen, wobei hier diese Funktionen als geraden Stücke, als Teile zusammengesetzt werden, dann brauche ich zumindest 8 verschiedene Zeitschlitze oder solche Fundamentalimpulse, die ich aneinander reihen können muss, damit ich hier einen Unterschied treffen kann. Ja? Das haben wir hier so gemacht, das heißt, das sind lauter Nullen hier. Ja? Hier ist dieses Muster relativ einfach und alternierend dargestellt. Ja? Und dann kommen immer so Kombinationen, 2 Stück. Dann wird es verschoben um diese 2, dann kommen die 4 Kombinationen, dann kommen die 1 und die 2er Kombinationen, die 4 und die 2 und so weiter. Das heißt, man hat sich ein bisschen probiert, wie schaut das aus. Wenn Sie alle diese Folgen hier, egal welche Paarung Sie hernehmen, hier, dann sind die zueinander orthogonal. Das heißt, ich kann hier 3 Infobits zusammenstellen in einem Codewort und eines dieser Symbole oder eines dieser Folgen hier adressieren. Das heißt, die Dauer eines Chips wird hier mit TC bezeichnet. Die Symboldauer ist dann entsprechend, wenn im allgemeinen Fall M, bei uns ist M gleich 8 hier, zusammengesetzt wird, ist natürlich die Symboldauer M mal TC. So, die Bandbreite hier, ein Basisband aus dem Zeitgesetz der Nachrichtentechnik, haben wir hier 1 durch die Chipdauer. Ja, 1 durch die Chipdauer, das heißt M durch T0, wenn ich hier das M und Symboldauer hier reinbringe. Für die Bandpasslage habe ich ja nur durch das doppelseitige Spektrum hier einen Faktor 2 dazwischen. So, die spektrale Effizienz, die sich hier ergibt, ist dann LD von M, also 8 dividiert durch 2 hoch, durch 2 mal 8 hier. Das heißt, ich habe hier die spektrale Effizienz hier für K gleich 3 drin.
Ich verstehe mal ganz gut, wo die Orthogonalität besteht. Das heißt doch mal orthogonal, dass man das mit Effizienz
Über die gesamte Symboldauer natürlich.
Ja, okay, wenn jetzt zum Beispiel 0 als 0 und 0 als Ausgangspunkt wird, kommt dann auf die gesamte Symboldauer 0 raus, wenn eben beim dritten Bitart und beim siebten Bitart.
Die Nullfolge, das ist natürlich obvious,
nein,
ja?
0 als 0 und 0 als 1 haben wir, die werden miteinander.
Ja, 0, 0.
0 als 0.
0, 1, 0.
0, 1, 1.
Und 0, 1, 1, die beiden da.
Und jetzt beim dritten Bit multipliziert, müsste theoretisch, wenn es orthogonal sein, auf die gesamte Symboldauer auf 0 ergeben, oder? Oder verstehe ich das falsch?
Ja, das stimmt schon. Das heißt, die beiden haben da eine Korrelation von 2. Genau. Ne, von 2 Chips da drinnen. Stimmt, ja. Weil wir nicht genau aufschauen, weil das immer als gegeben angenommen. Ja.
Ich glaube, es spielt darum, dass das einseitig bezeichnet, aber eigentlich von 1 und 0 sein zu können, ist 0 und 1. Ich glaube, das ist jetzt als bipolares Knappen.
Ja, richtig, ja. Genau. Dann ist richtig, ja. Das ist, ja, Entschuldigung, ja. Stimmt, ja. Das heißt, da müssen wir die dann entsprechend, wenn wir hier Nulllinie einziehen, dann kann ich das bipolar vorstellen, dann stimmt, ja. Okay, die Welt ist wieder in Ordnung, ja. Gut, das heißt, 3 Infobits werden hier entsprechend auf diese 8 Folgen hier aufgezeichnet. Was wir später noch brauchen, ist dieses erste Bit hier. Das heißt, das erste Bit hier ist immer 0. Wir werden es dann später auch noch einmal verwenden hier, um eine andere Codefolgenfamilie zu haben. Das heißt, prinzipiell kann ich mir orthogonale Codes sehr einfach konstruieren, mit Hilfe der Hadamard-Matrix. Ja, die Hadamard-Matrix ist eine einfache Konstruktion, das heißt, wir haben hier zum Beispiel für jeweils zwei Elemente da drinnen eine sogenannte Startmatrix, wenn Sie wollen. Ja, das H2 ist gegeben als 0, 0, 0, 1, da müssen Sie auch wieder jetzt umsetzen, dann natürlich auch bipolar, wenn Sie es wirklich als Kurvenform verwenden hier. Das heißt, es wäre dann 1, 1 und minus 1 in dem Fall. Und die Konstruktion geht immer so von sich, dass Sie die nächste Matrix so gestalten, dass Sie wieder diese Konstruktion, das heißt, da sind die drei gleichen Elemente drinnen, da ist das Inverse drinnen. Dann nehmen Sie die ganze da und setzen sie an diese Stelle. Das heißt, da haben wir wieder die gleiche, da haben wir die gleiche, hier die gleiche und hier die invertierte. Ja? Haben wir die invertierte drinnen. Das heißt, ich kann so Codewörter in Form von 2 hoch n erzeugen. Ja? Also 2, 4, 8, 16 und so weiter. Ich kann keine Zahlenwerte oder keine Längen dazwischen erzeugen. Das heißt, die Konstruktion liefert immer orthogonale Codewörter der Länge n gleich 2 hoch n. Ja? N hier, da drinnen habe ich da zum Beispiel die ganzen Nullen drinnen, 0, 1, 0, 1 und so weiter. Das heißt, die allgemeine Konstruktion ist hier geschrieben und ich kann es, egal wie immer ich das möchte, entweder zeilenweise oder spaltenweise auslesen. Ja, das heißt, hier habe ich es zeilenweise genommen, das heißt, mein Vektor hier, der das Signal repräsentieren würde, wäre zum Beispiel der erste, der zweite und so weiter. Hier mit diesem Signal, mit dem ich hier arbeite. So, das heißt für k gleich 3, n gleich 8 und n gleich 8 natürlich, das heißt für diese Datenwörter geben sich diese orthogonalen Codewörter hier. Ja, das heißt, wir haben hier die Darstellung für die Hadamard-Matrix für n gleich 3, für k gleich 3. So, ein bisschen schöner schaut es aus, wenn man es färbig macht. Das heißt hier grün, hier ist die 0 und hier sehen Sie die bipolare Zuordnung, also plus 1 und minus 1. Grün und Rot, das wir hier haben. Bei dem einfachen Chipmuster ist es noch relativ übersichtlich. Bei größeren Chipmustern ist die Einfärbung ein bisschen schöner oder die Struktur dann besser zu erkennen, wie mit den 1,0. Zum Beispiel für n gleich 32 sehen Sie hier, hier haben wir unsere orthogonale Chipfolge, das sind unsere 8x8 hier drinnen. Dies gleich, dies gleich, dies gleich und das ist die invertierte von dem oder von irgendeinem der anderen hier. Ja, das heißt, dann habe ich das Stück da wieder und dieses Stück da sind gleich und dieses Stück da sind gleich und das ist wieder das Invertierte, wie Sie leicht aus diesen roten hier erkennen können, wo Sie hier da die grünen drinnen haben. Ja, das ist eine sehr einfache Konstruktion. Diese Hadamard-Codewörter werden sehr gerne verwendet, auch zum Synchronisieren zwischen Geräten, wenn Sie irgendwelche Messgeräte haben, die sich unterhalten sollen. Oder Chips und andere Dinge. Das heißt, die Hadamard- oder orthogonale Codewörter sind sehr beliebt. Es gibt auch noch andere orthogonale, binäre Folgenfamilien und Leute, die sich da verdient gemacht haben. Das sind also die H-Folgen zum Beispiel, H und zweimal A, A und R zum Beispiel. Also, es hat in den 60er Jahren einen großen Boom gegeben, solche Folgen zu suchen. Die digitale Welt ist mehr oder minder ein bisschen unter die Lupe genommen worden, um hier von der analogen auf die digitale zu kommen. Die haben digitale Folgen in jeglicher Form sehr gut untersucht. Es gibt ein eigenes Buch drüber, ich habe leider den Namen vergessen, wie das heißt, wo es nur über orthogonale binäre Folgen geht. So, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit wird hier in Form einer Schranke, und zwar für zwei Schranken hier angegeben. Hier habe ich, glaube ich, noch einen Pfeil, der gehört da wieder weg. Das heißt, das Bitterer-Probleme on-off-Ding betrifft diese Gleichung und nicht diese Gleichung da. Ja. Da muss bei Ihnen noch ein Pfeilchen sein, also den bitte weglöschen. Ja. Also da drinnen steht nur ein Plus. Da ist 1 minus und da ist eine Multiplikation mit n minus 1. Das heißt, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit geht davon aus, dass ich kohärente Detektion betreibe, alle Symbole gleich wahrscheinlich sind, also wieder unsere Annahme der fairen Quelle. Alle Symbole haben gleiche Energie, ist auch irgendwie offensichtlich, wenn man sich das Chipmuster angesehen hat. Und es sind alles orthogonale Symbole und als Störung wird ausschließlich AVGN verwendet. Dann gilt diese Näherung. Diese Näherung ist hier gefunden, da gehört glaube ich auch noch ein kleiner Gleich, ich weiß nicht, ob da drinnen ein Gleichzeichen steht. Irgendwann oder da ist einmal geändert, ich weiß es nicht. Da oder sollte ein kleiner gleich stehen, ja, ein kleiner gleich. So, das heißt, der Jungenbound ist immer eine obere Grenze, daher ist keine gleiche, also die Schranke mit dem Jungenbound zu berechnen. Was der Jungenbound ist, lernen Sie dann in Telekommunikationsvorlesungen, was Sie diesen Zweig hier machen, dann in der Codierungstheorie dann beim Kollegen Labak genauer. So, hier die, es gibt auch eine zweite Näherung hier, also eine exaktere Schranke hier, mit dieser Formel, die ja auch aus der Literatur entnommen wird, die Energie, die mittlere Bitenergie, und zwar aufgeteilt gleichmäßig auf alle Symbole. Das heißt, wir haben immer gleiche Symbolenergie dabei. So, da alle Symbole orthogonal sind, gleiche Energie haben und damit bloß wenn sie orthogonal sind, gleichen Abstand haben vom Ursprung aus, das heißt gleiche Länge haben, haben sie gleiche Energie, gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit, das heißt, alle Paare an Signalpunkten haben gleiche Distanz. Das heißt, jede Möglichkeit eines Symbolfehlers ist hier gleich wahrscheinlich. Also haben alle gleichen Abstand hier, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für irgendeines der Symbole ist immer der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Und zwar egal, welche Symbole ich mit welchen hier vergleiche. So, wenn ich mir jetzt anschaue hier, wenn ich von der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit auf die Bitfehlerwahrscheinlichkeit gehe, dann gehe ich noch einmal zurück hier zu meinem Diagramm hier. Das heißt, Sie sehen hier, abgesehen davon, dass das erste Bit hier 1 ist, wenn hier ein Bitfehler zum Beispiel hier das erste Bit betreffen würde, dann sehen Sie hier, dass da entsprechend diese Bitkombinationen dann herauskommen. Und wenn man die hier vergleicht, dass da dann nicht alle Bits, sondern immer nur die halbe Anzahl an Symbolen hier betroffen ist. Das heißt, wenn ich einen Bitfehler mache, sind nicht n-1 Symbole betroffen, sondern nur immer m halbe. Ja, das heißt, immer diese unteren da. Ja. Und daher schaut die Bitfehlerwahrscheinlichkeit entsprechend, überträgt diesen Umstand Rechnung hier. In dieser Form, dass ich hier einen Gewichtungsfaktor drinnen habe, das heißt, ich nehme die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit her, m halbe zu der maximal möglichen Anzahl n-1, die aber nicht auftritt, weil die Gestalt der einzelnen Symbole entsprechend so gewählt wurde. Das heißt, ich habe hier eine Gewichtung drinnen, ich komme von der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit sehr einfach auf die Bitfehlerwahrscheinlichkeit durch diesen Gewichtungsfaktor. Ja? So, von den Näherungen her, welche Diagramme ergeben sich? Also Bitfehlerwahrscheinlichkeit für n-Ere orthogonale Signalisierung. Für eine etwas exaktere Bereich ist die erste Näherung, die ist weniger genau, die zweite Näherung ist ein bisschen besser oder genauer. Wenn man es ganz genau rechnet, schaut es noch ein geringfügig anders aus. Das heißt, da oben unterscheiden sie sich im Wesentlichen. Das heißt, da oben ist die Näherung relativ schwach. Ja? Das ist aber jener Bereich hier, der so und so nicht besonders von Interesse ist. Sondern es ist der Bereich, was die 10 hoch minus 4 oder 10 hoch minus 3 mindestens und darunter der interessierende Bereich. So, wie gehen die m jetzt von m gleich 2 bis m gleich unendlich? Das heißt, das wäre der Grenzwert hier. M gleich 2 ist natürlich der äußere hier und geht so in diese Richtung. Und Sie sehen hier aufgrund der Abstände hier, wenn Sie m erhöhen, das heißt, Sie verdoppeln ja immer dieses m da, dann sehen Sie am Anfang können Sie sehr große Gewinne erzielen und dann werden die Gewinne immer kleiner und kleiner in Form der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, allzu viel ersparen, sozusagen in dB hier ausgedrückt, ist nicht mehr dann drinnen. Ja, Sie können lediglich die spektrale Effizienz natürlich verbessern. Das ist das Hauptziel gewesen. Aber hier haben wir dann irgendwo das Problem da mit der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. So, die zweite Näherung hier ist da oben ein bisschen exakter, aber sonst schaut sie, also da unten muss sie natürlich gleich ausschauen wie die erste, also schaut relativ gleich aus. Also ich habe diese Funktionen auch ausprobiert und verglichen mit der Literatur, mit den exakten Ergebnissen. So, was passiert jetzt, wenn ich von einer orthogonalen Konstruktion zu dieser orthogonalen Konstruktion auf jeder Achse, wo hier ein Chip sitzt, immer die uns 180 Grad gedrehte Chip dazu nehme. Ja, das heißt, wenn ich hier die Distanz vergrößere, das heißt, zu den orthogonalen Symbolen nehme ich noch die um 180 Grad gedrehten dazu. Das heißt, ein bi-orthogonales Codiersystem würde so ausschauen, Sie haben hier die Hadamard-Matrix und Sie haben darunter liegend die invertierte Hadamard-Matrix. Ja, das heißt, es ist die andere Richtung jeweils für jede Komponente. Das heißt, wir haben den Abstand vergrößert, damit sind wir natürlich bei der Bitfehlerwahrscheinlichkeit um einiges besser geworden. Das heißt, wir haben hier eine Verbesserung in der Bitfehlerwahrscheinlichkeit und natürlich auch mit gleichem Abbild in der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, die zwei Symbole haben aber nicht mehr als bekannt bedarf, dass sie auf der gleichen Linie liegen. Und das Problem, was aber hier entsteht, im Unterschied zur orthogonalen Konstruktion, ist das, dass wir hier nur kohärente Detektionsmöglichkeit haben. Ja? Schaut, ich habe das bei Ihnen auch dabei steht. Ich habe das, glaube ich, erst später dazu geschrieben. Nur kohärente Detektion möglich. Ja? Während die orthogonale Symbolfolgenfamilie üblicherweise nicht kohärent detektiert wird und daher auch viel einfacher ist, weil sie die exakte Trägerphase nicht brauchen. Das heißt, nur kohärente Detektion möglich, damit sie unterscheiden können bei den 150-Grad-Tieren. So, vier orthogonales Muster, hier für das gleiche Beispiel, für die gleichen Datenwörter. Ja, Sie sehen hier genau die Trennung hier. Hier ist die eine Konstruktion und da ist die invertierte Konstruktion drin. Vielleicht wird man da noch ein Stück hier für Linie reinmachen, oder? Dann ist gut, das sollte man so auch sehen. So, eine der schönsten Anwendungen hier, oder vielleicht wichtigen oder interessanten Anwendungen hier, war der sogenannte Marina Code. Der Marina Code wurde eingesetzt für die Bilder, die die Marina, das Marina Projekt oder die Marina Deep Space Mission hier vom Mars gemacht hat und auf die Erde geschickt hat. Ja? Das heißt, wir haben hier den 32er Code verwendet und das war sozusagen dieser Code, der hier verwendet wurde. Sie sehen wieder hier in der Mitte die Trennung. Oben ist die grüne Linie, da ist die grüne Linie und da ist die rote, das sind die invertierten Ringe. Ja? Das Auslösen können Sie nachprüfen, ob nicht irgendwo ein kleiner Fehler da drin ist. Ja? Natürlich mühsam sowas. Ja? Typische Arbeit für einen Computer. So, ein paar Bilder vom Mars, die sind allerdings wahrscheinlich nicht von den Marina-Projekten, sondern sind neuere Bilder hier. Nur ein bisschen zur Motivation, damit Sie noch die letzten paar Folien auch durchhalten. Ja, weil das, was jetzt kommt, also wieder auf den transorthogonalen Code hier oder den Simplex-Code hier, ist dann nicht mehr, sind nicht mehr Schönheitsoperationen. Ja. So, das heißt, transorthogonale Chipmuster oder sogenannte Simplex-Code hat sich daraus entwickelt, wenn ich für dieses hier anschaue, dann sehe ich hier, aufgrund der Orthogonalität brauche ich natürlich 8 Chips. Für 8 Symbole, das ist eine Minimalanforderung, anders geht es nicht. Ich sehe aber, dass das erste immer 0 ist. Ja? Das heißt, wenn das erste immer 0 ist, dann trägt es aber keine Information. So, wenn es keine Information trägt, dann kann man es weglassen, dann funktioniert aber die Orthogonalität nicht mehr perfekt. Das heißt, ich muss einbußen, in dem Sinne erwarten wir von der Grund der Orthogonalität, wobei es nicht eine echte Einbuße ist, sondern eigentlich ein Gewinn. Das heißt, der erste Chip wird weggelassen und dann bezeichnet man diese Konstruktion als transorthogonales Chipmuster. So, ich habe hier eine Korrelation der Symbole von minus 1 durch m minus 1. Ja, ich habe eines weggezwickt und da steht ein Minus, Gott sei Dank. Das heißt, es wird einmal eine Spur besser. Ja, das heißt, ich habe den einen Zeiger, den anderen Zeiger und wenn sie orthogonal stehen, sie sollen, ich habe ein bisschen nach links gedreht. Das heißt, die Projektion geht schon mehr oder minder in die antipodale Richtung. Das heißt, ich habe hier ein bisschen verbesserte Bitfehlerwahrscheinlichkeit und Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Wenn Sie sich das Diagramm anschauen, wenn n sehr groß wird, dann tut sich dort fast nichts. Ja? Und wenn Sie dann noch so eine geringfügige Abweichung haben hier bei der Korrelation, dann tut sich noch weniger dort. Ja? Das heißt, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle hier für praktische Anwendungen. Hier waren das erste Chip hier weglasse. Das heißt, die Orthogonalität zerstöre ein bisschen. Die spektrale Effizienz verbessert sich auch geringfügig, weil ich das hier weggezwickt habe, sozusagen, m durch n minus 1, diesen Faktor. So, die letzte große Gruppe hier ist OFDM. So, wir haben jetzt da MFSK uns angesehen, wir haben die Chipmuster uns angesehen, haben hier die spektrale Effizienz verbessern können, haben die Bitfehlerwahrscheinlichkeit abgeschätzt hier, und eine Weiterentwicklung sozusagen, jetzt noch einmal ein kleiner Schritt zurück zu MFSK. MFSK, haben wir gesagt, ist sozusagen als Überlagerung von On-Off-Keying-Systemen vorstellbar. Wenn ich jetzt da mehrere, als wir zwei hier zur Verfügung habe, kann ich natürlich ein Muster überlegen, ein Bitmuster überlegen und kann dieses adressieren für eine bestimmte Frequenz. So, OFDM ist grundlegend unterschiedlich zu dem, ja? Aber die Idee ist nicht so schwierig. Das heißt, während im MFSK-System innerhalb einer Symboldauer immer nur einer dieser, sagen wir mal, On-Off-Key-Systeme hier im Angriff ist, sind hier alle Frequenzen gleichzeitig betroffen. Ja? Also alle Frequenzen gleichzeitig im Angriff. Das heißt, ich teile mein Bitmuster nicht auf, indem ich sage, ein Bitmuster gehört zu einer Frequenz, sondern ich teile das gesamte Bitmuster auf und stelle es sozusagen unter die Frequenzen. Und wenn sie da sind oder nicht da sind, werden sie ein- oder ausgeschaltet oder dann entsprechend halt invertiert dargestellt. Ja. Das heißt, ich habe einen relativ hochartigen Dienst hier, hochartigen Bitstrom und teile den herunter auf einen niederartigen Bitstrom und diese niederartigen Bits weise ich den Frequenzen zu und übertrage sie über eine längere Zeit. Ja. Und das heißt, ich habe eine SRL-Parallelwandlung und dann natürlich an der Gegenstelle mache ich das mit allen Frequenzen, indem ich wieder die Information wieder parallel SRL wandle. Das heißt, ich habe hochartiger Bitstrom und dazwischen habe ich Bits drinnen, die sehr eine lange Dauer haben. Ja? Das heißt, die Abfächerung kommt durch die vielen orthogonalen Frequenzen zustande. Und ich verwende hier Frequenzen oder Anzahl von Frequenzen, also nicht so wie bei MFSK, was ich 8 Frequenzen, 16 oder im Telefonbereich werden 255 zum Beispiel benutzt hier. Da verwende ich 1000, 8000 oder so. Ja, also es ist schon gewaltig viel mehr. Ja. Das heißt, es wird aus den relativ kurzen Zeitspannen des hochartigen Dienstes sehr lange Zeitspannen. So. Was ist mehr oder minder der Vorteil davon? Ja, das heißt, es ist nichts anderes als eine Art, eine Spielvariante hier, wenn ich viele Frequenzen zur Verfügung habe. Das heißt, der große Vorteil, den ich hier bei OFDM habe, liegt in der Anwendung. Und zwar, OFDM wird so wie das Breitspektrum, wie GSM, im Mobilfunk angewendet. Und im Mobilfunk ist es interessant, hier lange Symbole zu haben. Ja, das heißt, wenn ich lange Symbole habe hier, schauen wir uns ein Informationssignal an. Zum Beispiel, das wäre hochartig, das wäre die Bitdauer. Ja, das wechselt in irgendeinem bestimmten Muster. Das wäre das Symbol für einen Kanal. Ja, das ist nicht der 1-Kanal, sondern für einen Kanal. Ja. Ja, ist der Parallel, wenn ich da M solche habe, wie M solche Kanäle, mir als Parallel. Das heißt, mein OFDM-Signal hat dann viel eine längere Zeitspanne. So, wenn jetzt dann mein Mehrwegeprofil, das Mehrwegeprofil ist hier angedeutet, hier mit so einem komischen Ding da drinnen. In Wirklichkeit, es kann kontinuierlich sein, es kann diskret sein. Ja, das heißt, ich habe einen Sender, Empfänger, ich habe irgendein bebautes Gebiet dazwischen, das heißt, an der Sende, an der Empfangsantenne, kommt die gleiche Information über mehrere Wege. Das heißt, mit der Empfangsantenne, es ist ja egal, welchen Weg es nimmt, mit der Empfangsantenne stellt sie sich als Zeitverzögerung dar. Ja, das heißt, es kommt das gleiche Bit, vielleicht in der Amplitude ein bisschen verändert, nur mit der gleichen Information, halt zeitverzögert mehrmals. Und das ist hier angedeutet durch, also der direkte Weg wäre sozusagen sehr stark und die anderen Echos werden stark. Ja, also kann man das diskret vorstellen, ich kann es mir kontinuierlich vorstellen. Im Wesentlichen ist es momentan nicht so wichtig. Das Entscheidende, was hier ist, ist diese Zeitspanne, die dieses Profil hier hat. Das heißt, die maximale Zeitspanne, wo eine verzögerte Komponente meines ausgesendeten Signals an der Empfangsantenne eintritt. Ja, das heißt, die größte Zeitspanne hier, zum Beispiel, die muss wesentlich kleiner sein als die gesamte Zeitspanne des zu detektierenden Symbols. Ja, das heißt, ich detektiere ja diese Symbole hier am Empfänger. Das heißt, der Detektor detektiert diese langen Symbole. Ja, nur detektiert er viele parallel gleichzeitig und setzt sie dann wieder zusammen in einen hochartigen Strom, den er dann weiterleitet. Ja, das heißt, der Trick dabei ist hier, das Mehrwege Profil, das Delay-Profil hier auszutricksen. Ja, wenn Sie hier den Vergleich machen, dieses Profil hier ist ein bisschen größer hier als wie einzelne Fundamentalimpuls oder einzelne Bit da drinnen hier im Informationssignal. Das heißt, wenn Sie dieses Bit hier mit diesem Profil, sagen wir mit dem der Komponente hier verzögern, dann haben Sie das Bit also noch einmal halt entsprechend mit kleinerer Amplitude versetzt. So, wo bin ich da jetzt? An der Stelle noch einmal. Ne? Das heißt, Sie haben das ganze Bit, oder? Noch einmal an dieser Stelle. Das ist aber schon das nächste Bit hier. Das heißt, das ist massive Intersymbolinterferenz. Ja? Nur durch Entzerrung, und GSM kann es nur mit Entzerrung machen, weil es ein schmalbandiges Signal ist hier, und Kanalschätzung mit dieser Mitampel, das heißt, eine bestimmte festgelegte und immer gleiche Folge an Bits da drinnen, die es dem Entzerrer ermöglicht, hier die Kanalimpulsantwort zu schätzen und dann diese Verzögerungen alle rückgängig zu machen. Ja, das heißt, damit kann man dieses Profil hier schätzen, das heißt die Amplituden, die Verzögerungen, und dann kann das Signal wieder richtig zusammensetzen. Oder entzerrt, etwas reiner hier machen. So, wenn ich aber hier so lange Impulse habe und da am Anfang diese Verzögerung habe, das heißt, der nächste wäre dann zum Beispiel an dieser Stelle hier, der da, die wäre so groß, dann geht er bis daher und da hört er erst auf. Das heißt, es gibt nur ganz kurze Bereiche am Anfang, sagen wir es einmal, brutal Blödsinn passiert. Ja? Aber die längste Zeit hier ist es gleich. Ja? Das ist schön rein. Das heißt, wenn Sie ungefähr so als Daumenregel 30% dieser Zeit, wenn das Mehrwegeprofil keine 30% der Symboldauer einnimmt, dann kann man mal so über den Daumen gepeilt sagen, brauche ich einmal keinen Entzerrer. Ich habe natürlich Verluste, das ist klar, weil es ja zu einer schlechten Signalsituation kommt, aber solange der größte Teil, wo das Signal besteht und detektiert wird, relativ rein ist, also von den Mehrwegen nicht betroffen ist, kann ich es noch eindeutig detektieren. Ja? Warum? In Zera kann man sagen, okay, baue ich immer ein. Ja? Ist egal, ist immer ein Gewinn. Das stimmt schon, nur in Zera sind in der Regel teuer. Sie produzieren Verzögerung, können manchmal Stabilitätsprobleme machen. Zumindest ist es einmal komplex und verbraucht Energie. Ja? Das heißt, den Zera will man sich in der Regel immer ersparen. Das heißt, bei diesem OFDM-Verfahren hier liegt der Trick daran, dass Sie hier von diesen kurzen Bits hier lange Symbole machen und so mit den Mehrwegen besser umgehen können. Ja? Also für diese, wenn Sie den da irgendwie direkt modulieren würden, BPSK zum Beispiel, und übertragen würden. Ja? BPSK ist ein schlechtes Beispiel, weil üblicherweise macht man QPSK. Ja, das ist das Minimum, was man macht im mobilen Bereich hier. Warum? Man kriegt praktisch umsonst die doppelte spektrale Effizienz hier. Hab I und Q-Komponente ausgenommen. So, das heißt, über hier sehr lange ist die Idee klar geworden, worauf es drauf ankommt. Was das Schöne am OFDM ist natürlich ein Schön im Sinne von Anwendung Mobilfunk. Ja? Wenn ich keine Delays habe, dann hat es eher wenig Sinn, dieses Format zu nehmen. Das heißt, OFDM ist ein sehr beliebtes Modulationsverfahren hier für mobile Anwendungen, für Wireless LANs zum Beispiel. Ja? Das heißt, die Spektrumtechnik ist eine Sache, die werden wir ganz zum Schluss der Vorlesung kennenlernen, die genau denselben Trick anwendet hier und vielleicht auch ein bisschen schönere Möglichkeiten hat für den Pilot Channel und andere Dinge, aber der Anführungszeichen, das modernere, das neuere ist diese OFDM-Version hier, die hier die Symbole sehr lang macht und der den Mehrwegekanal austritt. Ja? Es gibt noch Weiterentwicklungen von dem, wenn Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt da alle diese parallel hier auf einen Träger hier Ihre Symbole aufprägen, parallel diese Frequenz, im Zeitbereich parallel, gleichzeitig aber im Frequenzbereich durch orthogonale Frequenzen übertragen, dann können Sie natürlich auch die einzelnen Frequenzen getrennt behandeln, isoliert behandeln, das heißt, Sie können jede Frequenz hier noch kodieren. Ja, Sie können da Kodierung drauf tun, können das noch einmal verbessern, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu verändern. So, Werte hier bei den Frequenzen liegen ungefähr zwischen 1000 und 8000. Ja. OFDM ist sehr gut standardisiert und da gibt es viele, viele Frequenzen da drinnen. Wie wird es in der Regel realisiert? Man kann es sehr, sehr schön realisieren, nämlich sehr, sehr mathematisch, sehr sauber realisieren. hier mit Hilfe der Fourier-Transformation oder inversen Fourier-Transformation, das heißt das OFDM-Signal, das hier als Ausgang ist, ist nur symbolisch einmal sehr grob angedeutet in dem Blockchart-Bild. Ich habe hier mein Eingangssignal, mache eine Serie Parallelwandlung und habe hier sozusagen auch meine parallelen Bits hier stehen. Jedes Bit ist für einen Träger verantwortlich hier und mache dann so die inverse Fast-Fourier-Transformation oder inverse Fourier-Transformation. Ja? Warum? Wie kann ich mir das vorstellen? Was soll hier herauskommen? Hier soll natürlich ein Signal herauskommen. Ja? Das heißt, die Bits, die hier stehen, sind sozusagen die Koeffizienten, die hier dann bei den einzelnen Frequenzkomponenten im Amplitudenspektrum stehen. Ja? Das heißt, ich muss die inverse Fourier-Transformation machen, damit ich hier die Überlagerung dieser Träger bekomme. Das heißt, die Überlagerung dieser Träger bedeutet natürlich das OFDM-Signal. Und entsprechend ist der umgekehrte Weg dann bei der Detektion. Das heißt, ich mache hier die FFD und erhalte hier wieder mein Bitmuster und das tue ich wieder parallel seriell wandeln und habe hier entsprechend mein Bitmuster stehen. Ja? Das heißt, genauso wie Fourier-Spektrum, was ich jetzt vorstelle, ist diese Sache hier einfach. Ich kann es noch auch anders darstellen, aber das ist eine sehr kompakte Darstellung hier. Und ja, OFDM wird sicherlich auch im Mobilfunk, im Mobilfunkvorlesung beim Professor Rupp exzessiv, sagen wir mal, hier auseinandergenommen, weil es eine sehr, sehr populäre Modulation ist. So, das heißt, wie kann ich den Datendurchsatz noch erhöhen? Ja, ich kann jetzt dadurch einzelne Frequenzen haben. Ich kann jeden einzelnen orthogonalen Träger, wie der Name schon sagt, als einzelnen isolierten Träger betrachten und kann dem jetzt natürlich nicht das Bit 1 und 0 zuordnen, sondern ich könnte ihm mehrere Bits zuordnen, kann QPSK und so weiter machen. Also alle Möglichkeiten, die ich hier habe, mit einzelnen Trägern kann ich mit jedem einzelnen Träger das OFDM-Signal machen. So, der Einsatz von OFDM sind Audio- und Videoanwendungen, der Digital Audio Broadcast, Wireless LANs, ADSL, IEEE 802.16. Das festgelegt hier. Im Ganzen. So, jetzt haben wir eigentlich das ganze Kapitel Trägermodulation ziemlich durch. Was jetzt kommt, sind Feintuning oder Editierangelegenheiten im Phasendiagramm. Ja, das heißt, wir sind jetzt noch immer bei leistungseffizienten Modulationsformaten hier. Das heißt, die Bandbreite ist uns halbwegs egal. Wir wollen nur die Leistung nicht besonders in die Höhe schrauben. Das heißt, wo sieht man die Leistung? Die Leistung oder die größte Leistung, die man hier sieht, sieht man in den Signalpunkten, die am weitesten vom Ursprung entfernt sind. Ja, das heißt, alles, was hier kommt, geht irgendwie und sortieren hier mit diesen Signalpunkten Hand in Hand. Das heißt, Signalpunkte sind alle gleich weit voneinander entfernt. Das heißt, das sind die Nebenbedingungen. Warum stelle ich diese Nebenbedingungen? Was korrespondiert immer mit dem Abstand zwischen den Signalpunkten, den benachbarten Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, die soll ja nicht verschlechtern. Ja. So, das heißt, die Frage ist, gibt es Möglichkeiten hier für feste oder vorgegebene konstante Alphabetgröße, natürlich auch für eine vorgegebene Anzahl an orthogonalen Achsen hier, das heißt Chipmuster zum Beispiel oder anderen Dingen hier. Das heißt, ich will nicht mehr da hineinpacken, das wäre dann ein unfairer Vergleich, sondern ich habe ein bestimmtes Verfahren gewählt und ich editiere im Nachhinein noch die Ränder im Wesentlichen. Ja? Das heißt, bei denen sind am weitesten entfernt. Das heißt, leistungseffiziente Systeme müssen davon geprägt sein, also mathematisch gesehen von der höchsten Packungsdichte mit diesen Punkten, die wir hier irgendwo in einem Lattice, in einer Struktur hier zusammenbauen können. Das heißt, wir müssen die am weitesten entfernten Punkte editieren. Das heißt, die sehende Leistung ist natürlich mit diesen Punkten verknüpft. Jeder Vektor, sozusagen jede Amplitude zu diesem Punkt hier quadriert, entspricht einer Leistung. Wenn ich alle aufsummiere, komme ich dann nur zur Gesamtleistung. Wenn ich die dividiere durch die Anzahl der Punkte, komme ich zur mittleren Leistung, die hier pro Symbol übertragen wird. Bedingt natürlich, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit für alle Symbole gleich ist. Ja. So, wir machen jetzt hier ein Beispiel für 16 APK. 16 APK kann ich in mehreren Variationen darstellen. Das heißt, ich habe hier zwei Kreise also hier zwei Kreise da drinnen stehen, sogenannte 8-8-Konfiguration, sind keine Atommodelle oder so, also hat mit Bohr nichts zu tun hier, sondern ich habe hier 8 Punkte auf den kleinen Kreis und 8 Punkte auf den großen Kreis. Und Sie sehen schon, dass das keine besonders tolle Konstruktion ist, da hier die Signalpunkte sehr knapp beisammen liegen und daher natürlich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit nicht besonders toll sein wird, weil gerade diese Punkte, die am wesentlichen beeinflussen werden, die da oben sind wieder ein bisschen zu optimal, seitdem du großen Abstand, da großen Abstand. Eine bessere Konstruktion wäre natürlich dann naheliegend, den äußeren Kreis ein bisschen besser aufzufüllen und den kleineren da etwas wegzunehmen. Das ist dann die 4-12-Konstruktion, das schaut schon ein bisschen besser aus, wenn Sie da die Abstände irgendwie zueinander betrachten. Aber optimal sozusagen sind hier 3 Kreise, ja? Also 3 Schalen hier, also 4, 8, 4. Und wenn Sie das hier anschauen, dann sind Sie genau auf dieser Konstruktion, die wir hier immer verwendet haben, für NQRM. Das heißt, NQRM ist aus diesem Gesichtspunkt heraus von Haus aus einmal leistungseffizient. Ja, das heißt, über hier die Leistungseffizienz aufgetragen, das heißt, NQRM einmal prinzipiell für sich genommen, hat nicht nur die schöne Eigenschaft, dass der IOQ-Kanal gleich belastet ist, auch schaltungstechnisch sehr schön umzusetzen ist, sondern es ist auch leistungseffizient in diesem Sinne hier, die Entwicklung hier, wenn man die betrachtet, hier über die Distanz der einzelnen Punkte zueinander. So, die optimale Struktur ist hier, wenn ich von der Rechteckstruktur weggehe zur Hexagonalstruktur. Sie sehen hier trotz ein bisschen komplexer an, Sie können das alles rechnen. Also bauen nur die Geometrie und so weiter anwenden, sehr genau aufpassen und ein paar Optimierungskriterien hier mit berücksichtigen. Das heißt, wenn Sie nach der besten Struktur im Zweidimensionalen hier suchen, dann können Sie praktisch noch eine Verbesserung von 0,6 dB erreichen im Vergleich zu NQRM, ja, vergleichbares NQRM. Ja, das heißt, Sie haben diese Struktur da drinnen. Und diese Basisstruktur ist immer eine sehr effiziente Struktur, die Ihnen verwendet, aber auch schon aus einem anderen Grund natürlich. Ja, das heißt, die Rechteckstruktur geht auf eine Hexagonalstruktur über. Das heißt, das ist die beste, eine der besten, wie man hier Phasendiagramme gestalten kann. Wenn ich noch etwas verbessern möchte, dann kann ich nur mehr Dimensionen dazufügen. Ja, das heißt, dann kann ich im Zweidimensional nichts mehr machen. Ich kann lediglich hier mir noch ein paar kleinere Konstruktionen vorstellen, wie man es händisch sozusagen editieren kann. Das heißt, was stört hier in diesem QM-System sind diese Randpunkte. Das heißt, die haben den größten Abstand hier vom Ursprung und daher auch die höchste Leistung. Und sie werden natürlich mit 1 durch die Gesamtzahl auch angenommen. Ja, diese Punkte, das sind 4 davon. Ja. So, das heißt, die maximale Sendeleistung wird aber bestimmt durch einen Kreis. Und zwar jenen Kreis, der die äußersten Punkte enthält, gesehen vom Ursprung. Ja, wenn ich hier mir diesen Kreis hier vorstelle, da drinnen diesen strichierten Kreis, dann sehen Sie, der liegt außerhalb. Wenn ich diesen Punkt hierher verschiebe, den da und so weiter, dann sehen Sie, liegen die innerhalb des Kreises und damit bin ich ein bisschen besser geworden. Ja? Nur das Abstandsverhältnis also von R1 und R2 hier ist 16. Also 0,16. Ja, das heißt, ist keine große Ersparnis. Diese Ersparnis gilt aber nur für diese 4 grünen Punkte von den insgesamt, was haben wir da drinnen? 8x8, ne, 64. Ja. Das heißt, ist auch eine ganz, ganz marginale Ersparnis da drinnen. Ja. Das heißt, wir haben relativ geringe Ersparnis, aber das ist halt ein bisschen nachreditiert. Diese ganzen Dinge resultieren daraus, dass man sehr, sehr happig war, hier, wie man Modems konstruiert hat. Da hat man wirklich geschaut, dass man jeden Punkt optimal legen kann und so. Und wollte man wirklich alles ausnutzen, um einfach die Effizienz eines Modems zu erhöhen. So, wenn ich hier optimieren möchte, dann ist das Optimierungsproblem hier für N-Dimensionen natürlich, der Kreis wird dann zu einer Kugel, ist ein Optimierungsproblem für N-Kugeln, die ich hier da drinnen habe. und ich sehe halt die Einspannung, Sendeleistung wächst mit n sehr langsam. Ja, das heißt, für n gleich 2 ergibt sich 0,2 dB und für n gleich 64 ergibt sich eine Einspannung von 1,3 dB. Also, kommt immer auf die Anwendung drauf an, noch einmal, aber gigantisch groß ist diese Einsparung nicht. Das ist hier, ich habe es nicht abgezeichnet, noch einmal, weil es relativ schwer zu konstruieren ist, weil die Punkte keinem Muster folgen, weil die auch schwer zum Rechnen sind. Das heißt, hier haben wir hier für 16 APK in zweidimensionaler Struktur ein optimales Phasendiagramm. So, Datenmodems. Datenmodems sind hier nur als Beispiel gedacht. Viele dieser Modems sind mehr als antiquiert. Da drinnen, generell diese Datenmodems sind natürlich nur ein Zwischenschritt, bis wir alle Fiber to the Home haben. Und ja, in diesem Sinne müssen wir irgendwo die Telefonleitungen noch ein bisschen optimal ausnutzen. Mit Modulationsverfahren des Telefons wird natürlich auch noch funktionieren. Ja. Das heißt, wir haben folgende Situation. Wir haben hier ein Modem, hier ebenfalls ein Modem, wir haben hier eine bestimmte Bitrate digital und wir haben hier eine bestimmte Bitrate. Das heißt, wir haben hier einen analogen Kanal hier mit einer Bandbreite von 3,2 kHz. Ja, das heißt, irgendein dritte Leitner da drin. Als Modulationsformat haben wir da in der Regel M, Amplitude Phase Keying. Also immer alle Kombinationen, das editiert, braucht immer Amplitude und Phase. So, das V22 werden Sie wahrscheinlich viele von Ihnen gar nicht mehr erinnern können. Das ist schon, ich weiß nicht, ja, 15 Jahre mal tot, also, und hat aber relativ lang gelegt am Anfang. Das war 16Q1 Duplex-Verbindung und hat mehr oder minder die normale Telefonleitung genutzt, hat eine gigantische Bitrate von 2,4 Kilobit pro Sekunde geliefert. Ja? Also etwas, wo man gut schlafen kann in diesem Moment. Ja? So, Sie sehen hier, das V32, das war vor 25 Jahren einmal das Nonplusultra, wo man sich fast nicht leisten hat können damals, kann mich noch gut erinnern, war das erste, wo Trellis-Coded Modulation drinnen war. Ja? War Full-Duplex-Betrieb, Echo-Unterdrückung und so weiter, und hat schon eine tolle Leistung von 9,6 Kilobit pro Sekunde gehabt. Und Sie sehen das Konstellationsdiagramm, das hier notwendig war, nur um so lächerliche 10 Kilobit pro Sekunde zu erreichen. Ja? So. V33 schaut ein bisschen anders aus, da haben wir schon 14,4 Kilobit da drinnen, ein bisschen eine andere Konstellation, da also viel, viel mehr Punkte mal da drinnen. Bevor wir weiter tun, eine allgemeine Betrachtung hier, nicht? Wir haben eine als Telefonleitung hier mal eine Bandbreite von 3,2 kHz und wir haben was hier ein SNR, nehmen wir mal an, von 30 dB. Ja? Wenn wir 30 dB haben, haben wir dann die Kanalkapazität, ausreichend sind wir irgendwo bei 32 Kilobit pro Sekunde. Ja? Das heißt, mit unseren 2,4 und 10 und 14 und so weiter, waren wir natürlich noch weit drunter. So, das Problem ist nur hier, wenn ich über diese 3, 4 kHz drüber komme, werden die Leitungen schon ein bisschen dispersiv. Das heißt, verschiedene Frequenzen im Spektrum laufen verschieden schnell. Das heißt, ich brauche einen Zerrer da drin. Ja, das ist nicht mehr so einfach die Bandbreite zu erhöhen und sagen, naja, okay, was soll es, gehen wir halt drüber. Das heißt, ich brauche hier einen Zerrer. Das heißt, adaptive Zerrer. Warum? Die Impedanz ändert sich auf den Leitungen, dann zugeschalten, weggeschalten. Verzweigungen und so weiter. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge, die hier sich zeitlich auch ändern können, daher adaptive Entzerrung. So, Bitraten von 56 Kilobit pro Sekunde über eine verdrehte Zweidrahtleitung über die konventionelle Telefonleitung ist möglich. So, noch höhere und vor allem auch bei kürzeren Verbindungen, es kommt jetzt dann sehr stark auf die Länge an, die ich hier habe, haben wir dann unser XDSL-Verfahren. Ja? ADSL, HDSL und so weiter, alle diese Verfahren hier, die Sie dann im Fach Netzwerke, also wenn Sie Netzwerkunterricht haben, sozusagen die Ihre Netze konfigurieren und in der Netzwerkvorlesung dann können Sie die ganzen XDSL-Systeme präsentieren. So, damit haben wir es geschafft, hier auch dieses Kapitel zu Ende zu bringen und ich bin im Wesentlichen mit dem Stoff, den ich mir vorgenommen habe, vor der ersten Übung fertig. Und möchte das neue Kapitel dann über einen Linkbarschild und so weiter heute nicht mehr beginnen, ja, sondern ich werde es dann noch in der nächsten Vorlesungsstunde noch, in der ersten Vorlesungsstunde noch den Übungen hier bringen. Ja. Ich werde es noch ein bisschen überarbeiten und verbessern und Ihnen dann natürlich auch für den Download zur Verfügung stehen. Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich es hier nicht weitermache. Und der andere Grund ist, ich habe noch eine Laborgruppe, irgendwo sitzen, ist der letzte Labortag. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich wieder pünktlich erscheinen. Ja? Damit bin ich ja fertig. Ja?